Sie sagt, er hat sie erniedrigt, er hat sie fertig gemacht, er hat sie beschimpft. Sie tauge nicht, sie sei nichts ohne ihn und sie habe nicht genug Respekt vor ihm und was sie überhaupt will und ohne ihn sei sie doch gar nichts. Und er hat also so lange geschrien immer mit ihr und sie fertig gemacht, bis sie geweint hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja.
Hallo Marlene.
Diese Woche sprechen wir über zwei sehr starke Frauen, wie ich finde. Beide sehr unterschiedliche Themen, würde ich mal sagen. Aber sehr, sehr interessant. Nämlich, es geht um die Ex-Lebensgefährtin von Regisseur Dieter Wedel, die du besucht hast, mit der du gesprochen hast, eben auch über die Beziehung der beiden. Und sie hat da ganz schön heftige Szenen erzählt. Da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Und wir sprechen über Alice Schwarzer. Du hast nämlich Deutschlands größte Feministin getroffen. Auch super spannend zu lesen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertungen da. Ja, Tanja, du hast die Ex-Lebensgefährtin von Dieter Wedel getroffen, Dominique Volant, und du warst bei ihr zu Hause.
Wir haben uns in Berlin-Mitte, da gibt es so ein ganz nettes Apartment-Hotel und da haben wir uns getroffen.
Ah, weil das Bild sah so aus, als wärst du bei ihr zu Hause
gewesen. Nein, das war nicht bei ihr zu Hause. Sie hat eine ganz kleine Wohnung, sie lebt ja in Berlin, sie hat ja auch nicht viel Geld, muss man sagen. Und ja, ich muss sagen, es ist eine zierliche kleine Person, aber sie ist unfassbar stark und mutig. Nein, die sind ja schon seit 11 Jahren getrennt, aber es hätte ja jetzt einen aktuellen Anlass gegeben, deswegen wollte ich sie eben auch treffen. Ende Oktober hätte ja in Berlin ein Prozess stattfinden sollen, weil der Dieter Wedel hat die Dominique Volant ja angezeigt und behauptet, sie habe ihn erpresst. Und sie sagt aber, es war genau umgekehrt und er wollte ihr Schweigegeld bezahlen und weil sie es nicht angenommen hat, daraufhin hat er sie angezeigt. Das ist ja alles im Zuge dieser MeToo-Debatte, die 2017.
Genau. Damit wir die Hörer nochmal abholen, also was war da los mit Dieter Wedel 2017? Er war ja...
Naja, MeToo, das ist ja, also es ging ja eigentlich los, kam aus Amerika, da gab es ja diesen Filmproduzenten, diesen ganz mächtigen, den Harvey Weinstein und da haben ja dann plötzlich nach und nach immer mehr Frauen, also immer mehr junge Schauspielerinnen oder auch nicht mehr so ganz junge Schauspielerinnen gesagt, ja, dass er seine Macht eben ausgenutzt hatte und hat eben zwar Rollen verteilt an die Schauspielerin, aber er hat natürlich auch Gegenleistungen verlangt. Das haben die dann alle ausgesagt. Und es ging halt jedes Mal um Sex und es ging um das Ausnutzen der Macht eben gegen Rollen. Im Zuge dessen gab es dann auch in Deutschland Schauspielerinnen, die eben ähnliche Vorwürfe an den Regisseur Dieter Wedel gemacht haben. Und da gibt es ja immer noch einen Fall von der Janni Tempel, die Schauspielerin. Da ermittelt ja nach wie vor die Staatsanwaltschaft München. Die haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass es wohl Januar 2021 werden wird. Also sind dann fast 3 Jahre, dass die ermitteln. Das ist natürlich hart. Und nachdem dann die Janni Tempel 2017 gesagt hat, der Dieter Wedel habe sie eben vergewaltigt, das ist ihre Darstellung. Er sagt nein, aber sie sagt, es war so. Haben sich dann noch mehrere Schauspielerinnen gemeldet. Die haben damals auch im Zeitmagazin erzählt, zwar anonym, aber sie haben erzählt. Und die Geschichten klangen doch sehr ähnlich. Es ging also immer darum, mächtiger Regisseur, Hotelzimmer, Vorsprechen für angebliche Rollen, Sex. Angeblich, also angeblich, er sagt einvernehmlich, die Frauen sagen nein. Und im Zuge dessen kam natürlich dann auch der Dieter Wedel, so sagt es die Dominique Volant, auf sie zu und wollte, sie waren ja damals schon getrennt, 2017, und er wollte eben, dass sie für ihn positiv quasi Interviews gibt und positiv für ihn aussagt. Und sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht, weil ich werde nicht für dich lügen können, weil es gab ja definitiv andere Frauen, also so erzählt sie es jetzt in Bunte. Und so ist diese MeToo-Geschichte ist eben dann nach Deutschland geschwappt und der Dieter Wedel ist da der prominenteste, angeprangerte, mächtige Mensch aus der Fernseh- und Filmszene. Und darum dreht sich jetzt eben auch dieser Prozess, der hätte jetzt im Oktober eben in Berlin stattfinden sollen.
Und sein Ruf ist ja auch wirklich, sagen wir, er ist zerstört. Also Dieter Wedel musste ja dann auch Theaterproduktionen einstellen. Und
natürlich, also da bleibt immer was hängen. Ob jetzt, also er sagt zwar, er ist unschuldig, aber natürlich bleibt da was hängen. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Es ist eine sind sehr lange Ermittlungen. Er lebt ja mittlerweile sehr zurückgezogen auf Mallorca. Ich hatte natürlich jetzt auch versucht, mit ihm zu sprechen. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt. Ich habe versucht, versucht, eben ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren, die seine Ex-Lebensgefährtin an ihn richtet. Mhm. Aber er wollte nicht reden, also er hat dann seinen Anwalt vorgeschickt.
Okay, mit welcher Begründung einfach, er möchte nicht?
Naja, dann die Anwälte, das ist ja immer das Gleiche. Die Anwälte behaupten dann natürlich immer, das stimmt ja alles so nicht und berufen sich dann auf die Persönlichkeitsrechte. Mhm. Und er hat sich eben nicht geäußert im Bunde.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie lange warst du schon an ihr dran? Also wollte sie direkt reden oder musstest du sie schon so ein bisschen fragen oder länger an ihr dranbleiben, dass sie bereit war zu reden?
Na, das hat jetzt schon, wir waren natürlich, also ich kenne ja auch ihre Anwälte und ich bin jetzt seit Monaten eigentlich mit den Anwälten in Kontakt gewesen. Mhm. Und für mich war eben Anlass dieser 26. Oktober, da hätte eben in Berlin, wie ich gesagt habe, der Prozess stattgefunden. Ja. Und da hätte natürlich auch Dieter Wedel erscheinen müssen vor Gericht, weil er hat sie ja angezeigt. Ja. Und Dominik Voloh wäre dann natürlich auch vor Gericht erschienen und da hätten die beiden sich das erste Mal seit Jahren auch wieder gesehen. Mhm. Und das war für mich so der Anlass, darüber eben zu berichten. Und jetzt wurde der Prozess aber verschoben, natürlich im Rahmen jetzt von Corona, hat er dann gesagt, er ist ja jetzt 82 geworden und er sagt, er kann jetzt wegen Corona nicht von Mallorca nach Berlin kommen. Und deswegen ist jetzt dieser ganze Prozess verschoben worden.
Und ich fand, es hat sich gelesen wie ein totales Hollywood-Drama, weil da, sie hat von Szenen erzählt, da hat es mich richtig also geschüttelt. Erstmal bist du da damit eingestiegen, dass ihr Sohn, der ja heute erwachsen ist, aber früher 9 Jahre alt war, einen ersten Nervenzusammenbruch hatte und nicht mehr zurück wollte zu seinem Vater.
Also ich muss sagen, das war für mich in dieser ganzen Geschichte, also natürlich schlimm, was sie erzählt hat, was sie mit ihm erlebt hat oder sagen wir, was sie mit ihm erlebt haben will, weil man muss immer, ne? Das ist auf ihre Sicht der Dinge, das ist ganz klar. Aber das hat sie alles so nüchtern und sachlich erzählt, also ohne sich auch in den Vordergrund zu spielen. Sie hat einfach ihre Geschichte erzählt. Mhm. Aber was mich schon tief berührt hat, waren die Geschichten, die sie erzählt hat, wie Dieter Wedel sich angeblich dem Sohn gegenüber verhalten hat. Und wie schlecht das Verhältnis war von Dieter Wedel zu seinem Sohn. Und ich musste dann auch an frühere Interviews denken, die Hannelore Elsner gegeben hat, die leider inzwischen verstorbene Schauspielerin. Sie hat ja auch einen Sohn mit Dieter Wedel, den Dominik Elsner. Und der Dominik hat auch ein ganz schlechtes Verhältnis, beziehungsweise jahrelang gar kein Verhältnis zu seinem Vater gehabt. Und so geht es eben dem Benjamin, also dem Benny. Der heißt ja, der trägt den Namen seiner Mutter, also der heißt Benny Voland. Und wir zeigen ja auch ein Foto, wie er heute aussieht, ganz netter junger Mann. Aber dass ein Kind mit 9 Jahren seinen ersten Nervenzusammenbruch kriegt, weil er so unter Druck stand und
psychisch einfach total
fertig gemacht wurde, so sagt sie, das ist natürlich schon hart. Mhm. Ganz hart, ja.
Jetzt war sie 20, als sie ihn kennengelernt hat. Er war schon Ende 50 und sie war Komparsin am Set und er hat ihr dann, ja, sag mal, Honig ums Maul geschmiert, gesagt, sie sei so wunderhübsch und sie hätte Talent und er bringt sie groß raus.
Der Klassiker.
Der Klassiker, genau.
Also das liest man ja immer wieder.
Wie man es bei Harvey Weinstein auch gelesen hat.
Das liest man bei ganz vielen Schauspielerinnen, ob das jetzt Deutschland ist oder auch Amerika. Es ist immer wieder, da ist dann so ein mächtiger Filmmensch, sage ich jetzt mal. Egal, welche Funktion der jetzt hat, Regisseur oder Produzent, die sind ja mächtig. Die entscheiden ja darüber, wer bekommt die Rolle und wer bekommt auch im nächsten Film wieder die Rolle. Das ist ganz klar.
Und wer bekommt nie wieder eine, wenn er möchte.
Genau. Ja, und die Dominik, die war eben Komparsin und so haben die sich kennengelernt und scheinbar war von Anfang an von ihr begeistert und hat ihm gesagt, wie schön sie ist und er bringt sie groß raus. Und sie sagt, am Anfang war das auch, dass sie sagt auch ganz klar, also es war gar keine Liebe, sondern sie mochte ihn und er kann ja sehr charmant sein, der Dieter Wedel. Das ist so ein Menschenfänger, das sagt sie auch. Ja. Und die ersten Wochen war da auch wirklich nur lieb, ja, Freundschaft, also sagen wir mal so. Und er hat sie da mitgenommen in die Bavaria-Studios und er hat sie mit in den Schnitt genommen und hat ihr einfach ganz viel gezeigt und erklärt. Und sie sagt, sie hatten viel Spaß, sie haben viel gelacht. Und dann, nach ein paar Wochen war es eben so, dann hat er ihr, also so sagt sie, hat er ihr ein Zimmer gemietet im Hotel im 4 Jahreszeiten in München. Das haben übrigens die anderen Frauen auch erzählt.
Auch das gleiche Hotel?
Ja, es ging immer um dieses Hotel. Und sie war natürlich, sie sagt, sie kam aus ganz einfachen Verhältnissen, sie war 20, sie war noch nie in so einem Luxushotel und sie war ganz begeistert von ihrem Zimmer im Hotel 4 Jahreszeiten. Und da hat er zu ihr gesagt, wenn du jetzt schon so begeistert bist von deinem Zimmer, dann komm doch mal in meine Suite, die ist riesengroß und die wird dir noch besser gefallen.
Ja.
Ja, der Klassiker, sie ist da hingegangen und dann war sie eben in der Suite und irgendwann ging es dann los, wie man es so aus dem Film kennt, sage ich jetzt mal. Und
er hatte dann nur einen Bademantel an, den er
aufgemacht hat. Sie schildert dann diese Situation, so genau, dass er dann sagt, er geht mal kurz ins Bad und dann kam er raus und dann hat er nur so einen halb geöffneten Bademantel
das
angehabt.
Das hat ja Selma Hayek auch erzählt über Harvey Weinstein.
Genauso, das haben viele Schauspielerinnen erzählt, immer wieder diese Situation.
Ja, ganz komisch.
Ja, und das war eben die erste Nacht. Mhm. Und als er dann gemerkt hat, weil er hat dann wohl zu ihr gesagt, sie soll sich ausziehen und da hat sie gezögert. Und da sagt sie dann, hat sie gemerkt in dem Moment, also ein Nein
hätte er nicht akzeptiert.
Hätte er nie akzeptiert. Und in der Nacht ging es eben los und auch in den Jahren, als sie dann zusammen waren, ja, ein Paar waren, also ein Nein gab es einfach nicht. Von ihrer Seite aus durfte es nicht geben. Und so ging das dann los, ja.
Ich frage mich natürlich bei sowas immer, ich kann sie auf der einen Seite verstehen, dass man mit 20 Jahren total geblendet ist von diesem Lebensstil, dass man da reinrutscht und man muss sich ja wahnsinnig auserwählt fühlen. So der Regisseur, der hat mich entdeckt.
Geschmeichelt, ja.
Genau, von all den Komparsinnen hat er mich entdeckt und nimmt mich überall mit. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man da sich so einfangen lässt, auch wenn er sehr charismatisch ist. Aber dass man dann mit ihm schläft und eine Beziehung eingeht, obwohl sie sagt, es war nicht richtig Liebe zu dem Zeitpunkt. Da tue ich mir immer schwer. Da frage ich mich, warum, wie hat das Umfeld reagiert? Warum hat niemand gesagt, du Mädchen, ich glaube, das ist nicht so sauber?
Naja, ihre Eltern haben ihn ja dann auch irgendwann kennengelernt und sie sagt, die waren auch begeistert von ihm, weil er kann ja wirklich sehr nett sein und sehr charmant sein. Und sie sagt ja, sie nennt ihn ja einen Narzissten, einen Despoten und einen Choleriker. Und sie sagt auch, Narzissten können ja Zuckerbrot und Peitsche. Also die können wahnsinnig nett und charmant sein. Da habe ich ja auch in den vergangenen Jahren schon über andere Männer berichtet, die von den Frauen, mit denen sie zusammen waren, genauso geschildert wurden. Und das Geheimnis eines Narzissten ist ja eben auch, dass der natürlich auch ganz, ganz nett sein kann und liebevoll und sich auch kümmert. Und genau in dieser Intention dann aber genau das Gegenteil auch haben kann und dann eben sehr böse sein kann. Und Narzissten denken ja auch wirklich immer, also ein Narzisst denkt ja nicht, dass er in dem Moment was Unrechtes tut, sondern er denkt ja, dass es ihm in dem Moment auch zusteht.
Er merkt es ja gar nicht.
Wie er sich verhält. Also das ist ja wirklich, in dem Moment glaubt er wirklich, das ist sein Recht. Und das lebt er aus. Und deswegen will er das dann auch nicht wahrhaben im Nachhinein, wenn Frauen dann sagen, sie wollten das gar nicht oder sie hat doch Nein gesagt. Das liest man ja immer wieder. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch schon ganz viele Gespräche geführt mit Frauen, die eben solche Männer kennengelernt haben.
Ja, gerade in der Branche sagt man, dass Narzissten ja auch wahnsinnig erfolgreich sind, ne?
Natürlich, weil wie gesagt, die können wahnsinnig charmant sein. Du gehst denen ja auf den Leim und wenn du da erstmal emotional drin hängst in dieser Kiste, ist es natürlich auch gar nicht mehr so einfach, da wieder rauszukommen.
Ja.
Und sie sagt eben, sie war 20 und natürlich, sie fand diese ganze Filmwelt toll und sie ist mit ihm gereist. Die sind ja wirklich von Dreharbeit zu Dreharbeit, von Hotel zu Hotel gereist. Und dann muss man sagen, ist sie ja auch sehr, sehr schnell schwanger geworden. Also sie ist ja mit 21 Jahren schon schwanger geworden und sie hatte ja in dem Sinn keinen Beruf. Sie hatte ja nichts. Und er hat ihr natürlich eine Perspektive geboten, sowohl privat als auch beruflich. Und sie sagt ja auch, sie hätte ja gerne dann auch gearbeitet, als der Kleine dann auf der Welt war. Und sie wollte natürlich arbeiten. Ich meine, sie war Anfang 20, aber er wollte es nicht, weil sie sagt, er hatte immer Angst, die Kontrolle über sie zu verlieren. Und deswegen hat er ihr ja dann immer in seinen Filmen kleine Rollen reingeschrieben ins Drehbuch, damit sie eben mit am Set war, damit er auch da die Kontrolle behält.
Ja.
Er hat ihr dann natürlich kleine Gagen bezahlt und er hat ihr eben dann auch Rollen gegeben, damit sie zufrieden war.
Ich fand es auch spannend zu lesen, dass sie ihn immer Herr Wedel nannte.
Jetzt, inzwischen, ja. Sie spricht von Herrn Wedel, also sie sagt nicht Dieter, sie sagt immer der Herr Wedel. Der Herr Wedel. Aber das machen auch eigentlich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die eine schlimme Trennung hinter sich haben, die sagen immer dann, der Herr sowieso.
Interessant, also, um diese Distanz einfach aufzubauen wahrscheinlich.
Genau, das ist, glaube ich, für sich selbst auch einfach, dass man diese Distanz hat, dass man da so eine Mauer dazwischen hat und dass man das emotional nicht mehr so sehr an sich heranlässt. Ich meine, jetzt sind die seit 11 Jahren getrennt, aber durch diesen Prozess, wo es eben um diese angebliche Erpressung geht, ist sie ja nach wie vor mit ihm verbunden. Und sie sagt auch, sie will das natürlich, weil sie will ja ihre Unschuld beweisen vor Gericht. Deswegen hat sie den Strafbefehl des Gerichts wegen angeblicher Erpressung ja auch nicht akzeptiert, sondern strebt eben diesen Prozess an. Aber sie sagt andererseits auch natürlich, sie hat kaum geschlafen in den Tagen vorher, bevor noch nicht feststand, dass der Prozess verschoben wird, weil sie hat natürlich auch Panik. ihn im Gericht jetzt wiederzusehen, ihm in die Augen zu gucken.
Ja, klar.
Und allein seine körperliche Anwesenheit bereitet ihr Unwohlsein. Mhm. Also das, sie hat da schon auch Angst einerseits, aber sie ist so mutig und sagt, sie muss da jetzt durch, weil sie hat es geschafft, den Absprung eben von ihm hinzubekommen und sie will eben für sich und ihren Sohn es schaffen, dass sie keine Angst mehr vor ihm hat und ihm auch gegenüberstehen kann.
Mhm. Und wie war sie so? Wie kannst du sie beschreiben? Ist das eine schüchterne Frau oder war das schon eine sehr lebensfrohe Frau oder so? Wie war der erste Eindruck für dich?
Na, sie ist sehr zierlich und klein und sie ist zurückhaltend. Also das ist jetzt niemand, der sehr extrovertiert ist, aber sehr nett. Wobei nett immer so ein blödes Wort ist. Sie ist
halt freundlich.
Sie ist sehr, sehr, also wenn man sich dann auf sie einlässt und wir haben uns ja da auch das erste Mal, wir haben immer nur telefoniert, also wir haben uns jetzt auch das erste Mal gesehen, aber irgendwie hat es, sie hat sich geöffnet und da war ja sogar noch ein Kamerateam dabei von der Konstantin, die drehen eine Dokumentation über diesen Film und die haben dann auch mitgefilmt, aber auch ich habe die Kameras gar nicht wahrgenommen. Also ich war so fokussiert auf dieses Gespräch und sie auch. Und wir haben wirklich sehr, sehr offen geredet. Und am Ende, du merktest also von Satz zu Satz, sie wurde immer offener, sie wurde gelöster. Mhm. Und es tat ihr auch gut zu sprechen. Und wir haben jetzt auch nochmal gesprochen, als das Interview erschienen war. Und sie hat sich auch nochmal bedankt jetzt, weil sie sagt, es gibt ja auch ganz vielen anderen Frauen Mut, weil dass man über so ein Thema auch offen spricht und dass man einfach auch sieht, okay, ich bekomme jetzt die Möglichkeit, meine Situation oder meine Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil sie sagt, während sie mit dem Wedel zusammen war, da er sie ja nie geschlagen hat, körperlich geschlagen hat, sondern immer, also nur in Anführungszeichen, verbal verletzt hat. Also er hat sie sagt, er hat sie erniedrigt, er hat sie fertig gemacht, er hat sie beschimpft, sie tauge nicht, sie sei nichts ohne ihn und sie habe nicht genug Respekt vor ihm und was sie überhaupt will und ohne ihn sei sie doch gar nichts. Und er hat also so lange geschrien immer mit ihr und sie fertig gemacht, bis sie geweint hat. Mhm. Und in dem Moment, wenn sie angefangen hat zu weinen, dann hat er aufgehört und dann war er wieder lieb zu ihr.
Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Das hört sich nach der Hölle an. Also Hölle.
Emotional ja. Und sie hat gesagt, sie hat sich manchmal gewünscht, dass er ihr dass er sie geschlagen hätte, damit sie die blauen Flecken auch ihren Eltern oder ihren Freunden hätte zeigen können. Weil natürlich hat sie versucht, sich Hilfe zu holen. Und natürlich hat sie geschildert, wie er sich verhält ihr gegenüber. Ja. Aber die meisten gemeinsamen Freunde wollten das nicht hören oder haben immer versucht, es so abzutun. So von wegen, komm, so schlimm ist er doch nicht. Wobei sie auch erzählt hat, natürlich am Set, also er hat sich ja nicht nur ihr gegenüber so verhalten, sondern er hat sich ja allen gegenüber so verhalten.
Ja.
Und einzig habe er wohl Respekt gehabt vor den Hauptdarstellern der Filme, weil die brauchte er natürlich. Aber je kleiner die Rolle war oder je abhängiger man von ihm dann war in der Position des mächtigen Regisseurs, desto schlimmer hat er sich verhalten.
Ich fand's halt sehr interessant, dass sie nicht gegangen ist so lange. Aber klar, sie war ja natürlich total abhängig von ihm, auch finanziell. Ne? Davor hat sie ja nicht viel gemacht, hast du erzählt. Und dass dann wirklich der Sohn einen Nervenzusammenbruch hat. Und das war dann der Schlüsselmoment, ne? Wo sie gesagt hat, so, jetzt reicht's. Also sie verlässt ihn. Und da habe ich wieder gesehen, so, die Mutterliebe ist halt die größte Liebe. Also da geht nichts drüber.
Ja, ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, wie man reagiert, also der Kleine war ja bei den Großeltern, als es passiert ist, weil sie hat gedreht in Worms, sie stand auf der Bühne in Worms mit dem Wedel, also da waren die Nibelungenfestspiele, er hat inszeniert und sie war natürlich dabei und dann rief ihre Mutter sie an und erzählte ihr, sie soll jetzt nicht erschrecken, aber sie hat jetzt einen Krankenwagen gerufen, Notarztwagen, weil der Kleine eben nur noch geweint und geschrien hat, sich übergeben hat, Durchfall hatte und man konnte ihn gar nicht mehr beruhigen. Und dann hat sie mit ihm telefoniert, mit dem Kleinen, und hat gesagt, wenn jetzt das vorbei ist in Worms, und dann kommt sie nach Berlin und dann trennt sie sich vom Papa und dann suchen sie sich eine gemeinsame Wohnung. Und in dem Moment hat der Junge aufgehört zu weinen.
Ja, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Aber es ist auf jeden Fall, wie man es sieht, mit großer Regisseur, großes Hollywood-Drama. Also genau so liest sich das und sehr fesselnd vor allem. Und ich bin gespannt, was da bei dem Prozess noch rauskommt.
Naja, zum einen bei dem Prozess, der irgendwann stattfinden wird. Und zum anderen bin ich sehr gespannt, wie die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft ausfallen oder zu welchem Ergebnis die kommen.
Bei den anderen Frauen.
Da kann es ja dann auch sein, dass es da noch nächstes Jahr einen Prozess gibt.
Und er könnte schuldig gesprochen werden.
Natürlich, natürlich. Also wenn eine Anklage erhoben wird, dann muss die Staatsanwaltschaft ja auch Gründe haben, warum man ihn anklagt. Und dann wird es zum Prozess kommen und dann bin ich gespannt, wie das weitergeht.
Wir bleiben dran auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wir kommen zum nächsten Thema. Du hast dich mit einer anderen tollen Frau auch getroffen, Alice Schwarzer, Deutschlands oder auch in Europa einer der größten Feministinnen, die es gibt, würde ich mal
sagen.
Ja,
also sie ist Deutschlands bekannteste Feministin und zählt aber auch zu den führenden Feministinnen in ganz Europa, ganz klar.
Und du hast dich mit ihr getroffen in Köln in ihrem Büro?
Ja.
Und wie kann man sich Alice Schwarzer vorstellen? Sie stelle ich mir schon als sehr extrovertiert vor, oder?
Ach, die ist, ich sag mal in einem Wort, sie ist cool. Ich finde die richtig cool. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die wird jetzt im Dezember, wird die 78. Und die ist immer noch sowas von engagiert und engagiert sich ja auch für viele Themen. Also ich glaube, also die Welt würde heute natürlich ganz anders aussehen für uns Frauen ohne Alice Schwarzer. Aber sie kämpft ja auch für Kinder und für Muslime. Also sie hat ja ganz, ganz viele Plattformen, für die sie sich stark macht. Ja. Und das muss man einfach bewundern. Und wie gesagt, die Frau wird 78. Und ich kenne Alice Schwarzer seit 2010 persönlich.
Also hast du sie schon ein paar Mal getroffen?
Da war ja ein berühmter Prozess damals in Mannheim und sie hat ja auch berichtet über diesen Prozess und ich auch und da trifft man sich und da haben wir uns kennengelernt und da habe ich überhaupt viele spannende Journalisten kennengelernt im Rahmen dieses Prozesses, also allein dafür war dieser Prozess gut und seitdem kennen wir uns. Ja, also sie hat vor ein paar Jahren ja den ersten Teil ihrer Biografie geschrieben, Lebenslauf, und ich weiß, ich habe dieses Buch inhaliert. Ich fand es total spannend, weil ich wusste gar nicht viel über ihre Vergangenheit. Und ich war auch wirklich überrascht, wie attraktiv sie war, als sie ganz jung war. Eine tolle Frau schon immer. Und sie hatte ja auch damals einen männlichen Freund, den Bruno, ganz bekannt auch. Und auch die Geschichte mit ihren Großeltern. Also ihre Mutter war ja ganz, ganz jung, als sie geboren wurde. Mhm. Und ja, sie war nicht erwünscht natürlich. Okay. Und die Großeltern haben sie ja dann großgezogen. Und ihr Großvater ist eigentlich so der erste Mann, der sie wirklich geprägt hat und der auch ihre Windeln gewechselt hat. Also eine ganz enge Beziehung hatte sie zu ihren Großeltern. Und das weiß ich, ich habe das Buch damals inhaliert. Und jetzt hat sie eben den zweiten Teil ihrer Biografie auf den Markt gebracht, Lebenswerk. Und da haben wir uns jetzt getroffen zum Interview. Und war großartig.
Ich find's lustig, weil du bist eingestiegen oder in dem geschriebenen Interview bist du eingeschrieben mit der Frage, ob sie denn Herzogin Meghan kennt.
Ja, das war meine erste Frage und es war so lustig, weil sie sagt, Entschuldigung, machen Sie Witze, Frau May? Fragen Sie mich allen Ernstes, ob ich das weiß? Natürlich weiß ich das. Also sie verfolgt diese Geschichte atemlos, wie sie sagt, und sie glaubt leider allerdings, dass es kein gutes Ende nehmen wird mit Harry und Meghan.
So wie du auch glaubst.
Ja, aber sie meint das jetzt gar nicht böse, sondern sie sagt einfach, einen englischen Prinzen, den verpflanzt man nicht nach L.A. Also das wird auf Dauer nicht gut gehen.
Ja.
Aber ich fand, weil Meghan Markle hat ja vor ein paar Wochen, hat sie ja in Amerika, sie gibt sich ja auch als Feministin und sie hat ja auch eine bekannte amerikanische Feministin getroffen. Da gibt es ja wieder ein Video bei YouTube und da kam eben Harry dazu. Ich habe mir das angeguckt und Harry kam da eben mit dazu und sagt eben in diesem Video, er selbst sei ja auch Feminist. Mhm. Und da habe ich Alice Schwarzer gefragt, ob Männer denn eigentlich auch Feministin sein können oder Feminist sein können.
Sollten sie.
Ja, sie sagt ja, das geht, sehr wohl. Klar. Und bei Prinz Harry glaubt sie sogar, dass er es ernst meint.
Glaube ich auch. Also ich finde ja…
Wahrscheinlich mehr sogar als Meghan, ja.
Ja, ich finde halt, sollten sich gerade Männer mehr für Frauenrechte einsetzen.
Genau, und er macht es ja und wie gesagt, jetzt hat er ja Meghan an seiner Seite.
Sie hat auch über den Bergdoktor gesprochen, dass sie das sehr gerne
schaut. Ja, das ist für mich ja das Allerschönste, muss ich sagen, dass Alice Schwarzer wirklich sich outet als absoluter Bergdoktor-Fan.
Ja.
Und ich kann sie mir richtig vorstellen, wie sie da abends auf dem Sofa sitzt, ein Glas Wein und vielleicht ein paar Nüsse vor sich hat und guckt den Bergdoktor. Und ich habe sie gefragt, ob sie die Männer in der Serie gut findet oder ob sie die Landschaft gut findet. Und dann sagt sie, ja, eigentlich alles. Aber sie sagt, dass die Frauen eben sehr starke Frauen sind. Im Bergdoktor.
Finde ich auch.
Und dass die Männer aber auch im Kampf mit den Frauen eben auch dann, also eben diese feministische Seite
und
haben.
Dass die Männer auch sehr nachdenklich sind und sich da viel
sehr reflektiert.
Genau,
und deswegen, also sie findet den Bergdoktor eine sehr, sehr, sehr gelungene Serie und das ist ihre Lieblingsserie.
Ja. Hat mich auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie hat viele Sachen gesagt. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, das ist auch interessant. Also wie gesagt, auch dieses zweite Buch jetzt von ihr ist sehr lesenswert. Und sie schildert darin auch so diese Wandlung, also dass natürlich jetzt im Sinne von Diversity und dass Frauen eben auch Chefs sind mittlerweile. Und sie sagt es aber auch in ihrer ganz direkten, ehrlichen Art. Sie sagt, ja, das stimmt schon. Also es gibt immer mehr Frauen, die eben auf dem Chefsessel sitzen. Mhm. Aber interessant findet sie, dass eben diese Cheffrauen dann trotzdem einen Hosenanzug tragen, mhm, aber dann auch wieder High Heels dazu. Also einerseits wollen sie dann zeigen, wie männlich sie sind und wie erfolgreich, mhm, auf der anderen Seite zeigen sie dann doch eben nur,
aber
in Anführungszeichen,
keine Angst, ich bin immer noch eine Frau.
Ich bin doch einfach auch am Ende nur eine Frau. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn auch High Heels besitzt. Mhm. Und dann sagt sie, ja, natürlich besitzt sie High Heels, sie hat sogar mehrere Paare, aber sie stehen im Schuhschrank. Also sie hat rote, sie hat schwarze, sie hat Tigergemusterte, aber die sind ja mittlerweile zu unbequem und deswegen, mhm, stehen die einfach nur noch rum und sie trägt nicht mehr, aber sie besitzt High Heels.
Hätte man auch nicht gedacht. Und was ich cool fand, also sie hat halt gesagt, dass sie natürlich weibliche als auch männliche Seiten in sich trägt, natürlich wie jeder. Und sie hat den schönen Satz gesagt, naja, sie kocht und sie kämpft. Und also da werden so beide Seiten sozusagen bedient. Und das fand ich schön formuliert. Und ich wollte dich mal fragen, was hast denn du so für männliche Seiten? Klassisch, was man als männlich verbucht, ne?
Ja, also bevor ich zu mir was sage, bei Alice Schwarzer muss man wissen, also die kämpft ja seit Jahrzehnten oder setzt sich ja dafür ein, also dass man nicht nach Geschlecht jetzt entscheidet, ob jetzt Frau oder Mann, sondern sie sagt, dass man sowohl als Mann als auch als Frau kann man ja Eigenschaften von beiden Geschlechtern haben.
Eben, das meine
also
ich.
Weibliche und männliche.
Genau.
Und das macht ja den Erfolg eines Menschen eigentlich auch aus. Und das ist ja genau das, was heute, also sie war da auch eine Vorreiterin, mhm, weil jetzt 2020 reden alle von Diversity. Also Diversität, mhm, Diversity, das ist ja ein Thema, wofür sie sich ja seit Jahrzehnten einsetzt und sagt, also sie zum Beispiel, sie hat weibliche Seiten und männliche Seiten. Sie ist sehr häuslich einerseits, sie kocht gerne, andererseits kämpft sie aber auch und engagiert sich, hat eine eigene Meinung. Und das ist aber das, was sie ausmacht.
Und was aber auch falsch ist, weil zu kämpfen und eine eigene Meinung zu haben, ist ja nicht per se männlich. Aber es ist so in der Gesellschaft drin, dass
das
männliche...
Ja, weil wenn eine Frau kämpft oder eine eigene Meinung hat, heißt es ja mal ganz schnell, das ist aber jetzt eine Riesenzicke.
Genau.
Und wenn ein Mann das macht, dann heißt es, wow, der ist aber stark und der ist durchsetzungsfähig.
Ja, genau.
Und dafür setzt sie sich aber seit Jahrzehnten ein und jetzt... Unser eins, wie gesagt, oder auch jetzt du, ich meine, du bist ja 20 Jahre jünger, also jetzt plötzlich 2020 ist dieses Thema Diversität ja überall angelangt.
Das hat den Durchbruch geschafft.
Genau, und jeder redet drüber, aber sie hat es eben schon ganz lange. Ja.
Mhm. Und was sind denn deine vermeintlich männlichen Seiten, was würdest du sagen?
Naja, vielleicht ähnlich so ein bisschen, also ich bin natürlich nicht ansatzweise so erfolgreich wie Alice Schwarzer, aber ich denke schon auch, ich habe meine eigene Meinung natürlich und die sage ich auch und ja, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, also ich habe jetzt nicht diese Mutterrolle, die ich erfülle, aber auch nicht die Vaterrolle natürlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich habe meine eigene Meinung, was vielleicht auch manchmal manche Leute dann denken, oh Gott, ist die anstrengend oder oh Gott, ist die zickig.
Aber hattest du denn sowas in deiner Karriere schon, dass dann Leute, also gut, die Leute reden meistens eh hinter eurem Rücken, aber dass das so zu dir kam, dass man sagt, naja, du bist stur oder du seist
ja, klar, anstrengend,
zickig. Oder anstrengend. Genau, das ist immer das Wort.
Also
ne?
Das Wort, das habe ich natürlich auch gehört und höre das immer noch, also das Wort anstrengend, ja, ich glaube, das ist so, und bei Männern, wie gesagt, dann finden es alle ganz toll.
Ja, klar.
Also ich beobachte das ja auch immer in der Politik, bei den Politikerinnen. Ich meine, wenn Angela Merkel sich durchsetzt, dann heißt sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder, und bei einem Mann, dann finden es alle ganz toll und bejubeln ihn für seine Führungsstärke.
Das merkt man ja als kleines Kind in der Schule schon. Wenn die Jungs sind aufgedreht und schreien rum und auch lebhafte Jungs, aber wenn das ein Mädel macht, ist es so schwierig. Wo geht denn das noch
ja,
hin?
Ja, andererseits erlebe ich es aber auch im Alltag, muss ich sagen, dass dann wirklich so junge Frauen Mitte 20, einerseits kämpfen sie dann für die Unabhängigkeit und sagen, MeToo geht gar nicht und diese alten Männer und die da ihre Macht ausnutzen. Aber ich erlebe es dann eben auch, wenn sie dann Termine haben mit Männern, plötzlich ist der Rock ganz kurz und die Heels sind eben da und nicht mehr die Sneaker und die Jeans, die sie vielleicht noch am Tag vorher anhatten. Also
du meinst, es ist schon berechnend?
Ich glaube das schon.
Frauen.
Und ich glaube, dass es bei den jüngeren Frauen, die so Mitte 20 sind, doch wieder mehr ausgeprägt ist. Also
da teilst aber auch Alice Schwarzes Meinung, die ja auch sagt, dass bei der jüngeren Generation jetzt wieder ein Teil so ist, wo es ein bisschen zurückgeht, meint sie.
Ja, also ich erlebe das im Alltag auch, muss ich wirklich sagen, und wundere mich da manchmal, weil wenn es dann in Diskussionen darum geht, eben um diese MeToo-Debatte, da schreien die jungen Frauen ganz viel und haben ihre Meinung und sind knallhart und sagen, bei mir würde das nicht gehen, das erlaube ich nicht. Und plötzlich denkt man dann, okay, da ist jetzt ein Termin bei einem Mann, bei einem Vorgesetzten und die Kleidung ist anders oder sie ist dann eben nochmal schnell ins Bad gegangen und hat sich geschminkt. Also das fällt mir eben im Alltag auf. Ja. Mhm.
Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das gespalten tatsächlich. Ich kenne auch Frauen in meinem Alter, die sagen, ich find's toll, wenn man in mir nachpfeift. Ich find's toll, wenn der Mann viel, viel mehr Geld ist, ich verdiene. Wo ich auch manchmal denke, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite gibt's aber die Frauen, die wirklich das total leben und sagen, nein, wir müssen gleichberechtigt sein. Und die natürlich auch sagen, kurze Kleidung und Schminke sollte nicht irgendwie jetzt also was Schlechtes dargestellt werden. Aber ich weiß natürlich im Kontext, das wie du es meinst.
Nein, das meine ich auch gar nicht. Also natürlich, man zieht sich ja auch angemessen an. Also ich gucke ja auch immer, welche Termine habe ich heute. Und natürlich gucke ich auch, wen treffe ich heute? Also treffe ich einen Politiker oder treffe ich einen Schauspieler? Also natürlich passt man sich da so ein bisschen an. Und das ist ja auch in Ordnung. Um Gottes Willen, da habe ich kein Problem mit. Aber ich persönlich bin auch ja niemand, der jetzt sagt, nur weil man eine Frau ist, muss man jetzt die berufliche Chance bekommen. Also ich bin jemand, ich bin auch gar kein Frauenquotenbefürworter, muss ich sagen, sondern ich möchte niemals nur befördert werden oder weil möchte meine Position haben, weil ich eine Frau bin, sondern ich will meinen Posten haben, weil ich gut bin in dem, was ich mache.
Aber es soll halt allen gleich einfach sein, dass man gut wird.
Genau,
da
aber
ist
ich
ja
will eben
Problem.
Auch nicht, dass ein Mann nur den Job hat, weil es ein Mann ist.
Genau.
Und weil er eben so gut vernetzt ist mit Männern, dass man sagt, okay, die Männer schachern sich jetzt die Posten zu. Nein, aber ich finde, es kommt immer darauf an, wer ist der Beste für diese Position und da ist es egal, ob Frau oder Mann.
Ich glaube, es ist noch ein großer Kampf zu gehen, aber ich finde, in den letzten 100 Jahren, wenn man da zurückschaut, ist ja schon so viel passiert und ich bin da echt positiv gestimmt, dass das die nächsten Jahrzehnte auch noch besser wird und dass wir wirklich irgendwann total gleichberechtigt sind. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, also ich sehe mich da auch gleichberechtigt, muss ich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass also mit den Männern, mit denen man zu tun hat, also ich finde, wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, welche Talente hat man und welche, jeder hat ja andere Begabungen auch und am Ende, ich bin großer Befürworter auch von gemischten Teams. Und am Ende, wie gesagt, ob das jetzt drei Frauen sind, die zusammenarbeiten oder drei Männer oder gemischt, total egal. Es muss halt am Ende das beste Ergebnis dabei rauskommen.
So sehe ich das auch.
Und deswegen bin ich da eigentlich sehr entspannt im Umgang mit Frauen und mit Männern.
Sehr gut. Wir kommen zur aktuellen Hörerfrage, die kommt von Ricarda R. Und sie fragt dich, was würde denn die 18-jährige Tanja heute anders machen? Würde sie immer noch in Journalismus gehen, jetzt 2020?
Also ein klares Ja. Mhm. Ich würde immer wieder diesen Beruf ergreifen. Das ist mein absoluter Traumberuf. Ich liebe es, Journalistin zu sein und die Arbeit mit Menschen. Was die 18-jährige Tanja rückblickend anders machen würde, ich würde mal sagen, das hat sicher mit Männern zu tun, aber im privaten Bereich ja.
Okay.
Also den einen oder den anderen, ich glaube, den würde ich mir heute ersparen mit dem Wissen, was man heute hat. Mit 47 würde ich sagen, nein, muss nicht mehr sein. Okay. Und vor allem würde man sich, glaube ich, nicht mehr so verrückt machen, wenn vielleicht mal eine Beziehung scheitert.
Mhm. Ah, das hast du jetzt schön gesagt, das macht Mut.
Ja.
Habt ihr auch Fragen an Tanja, schreibt gern an buntemenschen.podcast@gmail.com. Und wir freuen uns immer auf eure Fragen. Und wir schauen, was nächste Woche so los ist, ne?
Genau, ich freue mich drauf. Und die Fragen verrät mir Marleen wirklich auch immer erst in dem Moment, wenn ich sie höre. Aber ja, macht Spaß. Danke.
Bis nächste Woche. Danke. Ciao.